Biomex TV live vom Biometrie-Expertenkongress 2024. Die Podiumsdiskussion. Und damit herzlich willkommen zu Biomex TV aufs Ohr. Der Podcast, der dir unsere TV-Sendung direkt aufs Ohr bringt. Zwar ohne Bild, dafür mit genauso viel Tiefe und Wissen, wie du es von Biomex TV gewohnt bist. Und davon gibt es heute sehr, sehr viel. Am 11. und 12. April fand nämlich der Biometrie-Expertenkongress 2024 in Frankfurt statt. Der BiomexCon zieht alle zwei Jahre Makler, Vermittler, Versicherer und weitere Fachexperten aus komplett Deutschland an. Und auch in diesem Jahr gab es nicht nur, neben dem fachlichen Austausch auf höchstem Niveau, Vorträge rund um die Biometrie, Innovation und Vertriebsansätze, sondern auch Workshops. Und ein Highlight ist bei jedem BiomexCon auch immer die Podiumsdiskussion zwischen den Entscheidern der Versicherer und dem Biometrie-Experten. Und genau diese Podiumsdiskussion gibt es jetzt für dich aufs Ohr. Moderiert von Dr. Barbara Ries, Justus Lücke und Christian Schwalb.
Gemeinsam mit den zwei Kollegen hier an meiner Linken, die uns tatkräftig hier unterstützen in dem Format, einmal Dr. Barbara Ries von der Deutschen Rück. Herzlich willkommen.
Danke, Christian.
Und der liebe Justus Lücke von dem Versicherungsfonds Leipzig. Wir drei werden die Fragen stellen. Herzlich willkommen, lieber Justus.
Hallo, Christian.
Auf dem Podium darf ich 10 Vertreter von ausgewiesenen Biometrie-Expertengesellschaften begrüßen. Ich lese alle 10 mal vor und dann können wir sie herzlich begrüßen. Ich fange alphabetisch von den Gesellschaften an. Wir haben die Allianz mit Marcel Basedow, dem Leiter des Maklervertriebs. Wir haben die Alte Leipziger dabei mit Antje Geißen, Bereichsleiterin Produktentwicklung. Die Baloasis vertreten mit Michael Kowohl, Leiter Risiko- und Leistungsprüfung und seit neuestem Prokurist. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Die Bayerische, natürlich mit Maximilian Buttecke, Leiter Vertrieb und natürlich Vorstandsmitglied Pro Kunde AG. Die Canada Life mit Thomas Lerch, Produktmanagement Leben. Die Gotha mit Helen Golling, Leiterin Leben, Produktsteuerung. Die Hannoversche mit Dr. Arne Becker, Leiter Produktmanagement. Die LV 1871 mit Sandra John, Bereichsleiterin Risiko- und Leistungsprüfung. Die Nürnberger ist vertreten mit ihrer Lebenvorständin Produkte, Katja Briones-Schulz. Und die Swiss Life mit Sascha Wanke, Abteilungsleiter Underwriting. 10 tolle Gesellschaften. Herzlich willkommen bei uns auf dem Podium. Wir haben uns verschiedene Fragen überlegt, die durchaus unser Publikum hier und hoffentlich auch den ein oder anderen Zuschauer interessieren könnten. Und ich würde mit der ersten Frage selber beginnen. Ich stelle die an die gesamte Gruppe. Wer am schnellsten ist, darf am schnellsten antworten. Das können Sie sich raussuchen alle. Der erste Themenkomplex dreht sich um das Thema Vertrieb. Und zwar um das Thema Menschlichkeit, so ein Stück weit versus Digitalisierung in der Antragsprüfung. Das ist, was uns so ein Stück weit beschäftigt. Denn immer mehr von den anwesenden Biometrie-Experten und Expertinnen arbeiten ja sehr gerne mit Vorabanfragen. Jetzt haben wir das in den letzten 2 Tagen schon gehört, dass gerade bei dem Thema Vorabanfragen viel Arbeit produziert wird. Wir haben eine Konvertierung von 7%, haben wir die letzten 2 Tage rausgearbeitet, also 100 Anfragen. Davon entstehen 7 Anträge bei einer Gesellschaft, 93 Mal wird Arbeit gemacht, die quasi in Franken, würde man sagen, für die Katz ist. Wer das nicht kennt, also überflüssig. Das Schöne ist aber auf der anderen Seite, die Vorabanfragen werden mittlerweile auch von verschiedenen Verbraucherzentralen aktuell empfohlen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz empfiehlt explizit dieses Prozedere, dass das umgesetzt werden kann. Was uns interessiert ist, wie kann denn für Maklerinnen und Makler, nämlich in dem Fall neutral im besten, bevor wir einen Produktpartner empfehlen, so eine skalierbare Lösung aussehen, dass wir eine Chance haben auf fundierte Anträge und schnelle Voten. Das aber möglichst vor der Produktentscheidung, also nicht schon, wenn wir uns für einen Versicherer entschieden haben. Wie könnte denn da ein Thema mal aussehen? Wie können wir diese Komplexität so ein bisschen rausnehmen? Wer will anfangen? Wollen wir mit den Damen beginnen? Fangen wir ganz vorne an, Sandra. Bitte.
Also mir wäre wichtig, dass wir unterscheiden, wie da die Gemengelage ist bei den Voranfragen. Nämlich, es gibt Qualitätsmakler und davon sitzen auch genügend hier im Publikum, wo ich meine, dass das mit den Voranfragen ganz gut läuft. Also dass die das richtig einreichen und von den Versicherern auch gut zu bearbeiten ist. Also wir kommen da auf eine Quote, auf eine Conversion von 17%. Teilweise sogar höher in diesem Qualitätssegment. Dann gibt's wirklich gestandene Maklerstrukturen, die einfach ein explodierendes Neugeschäft haben. Muss man auch anders sehen, da ist der Hebel anders. Und dann gibt's einfach die Strukturvertriebe mit Großverteiler. Und ich glaube nicht, dass es für die drei Gruppen einen Weg gibt. Also man muss da sehr stark differenzieren. Insofern muss man, also weil Skalierbarkeit ist ja immer auch irgendwo Gleichmachbarkeit sozusagen. Genau. Und aber das wollen wir das als Gesellschaft? Also da muss die Gesellschaft sich klar werden, wie weit will sie in den Voten gleich werden? Dann kann sie in Tools gehen, also in die großen Tools. Jede Gesellschaft hat eigene Tools, speziell wahrscheinlich, wo die eigenen Annahmerichtlinien abgebildet werden. Aber diese großen Skaliertools ist eine Gleichmachstrategie, wo wir sagen als Unternehmen, da können wir den Vorteil eigentlich nicht spielen. Und insofern müssen wir auch sehen, inwieweit dann auch die Schnelligkeit wirklich der Erfolgsfaktor ist.
Schnelligkeit ist ein wesentlicher Faktor in der Vertriebslandschaft. Damit ist die Auswahl trotzdem hoch, ne? Ich habe auf der einen Seite eine hohe Produktqualität. Ich versuche, eine Vorabanfrage zu stellen. Das kommt aus Votum an. Und dann ist der Faktor Zeit schon wesentlicher. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch Qualität liefern, weil wir wissen, es kommt verdammt stark auf die Antragstellung an, wie hinten raus vielleicht mal die Leistungsphase funktioniert. Das ist eine echte Zwiespalt, den wir versuchen zu lösen, ne?
Ich möchte trotzdem nur das Statement abgeben, dass die Qualitätsmakler uns sagen, und wenn es 10 Tage dauert, dann dauert es 10 Tage, wenn das bestmögliche Votum am Ende steht. Und da müssen wir irgendwie den Trade-off finden, dass wir das bedienen können. Mhm.
Ich lasse jetzt nicht abstimmen über die Tage. Gibt es andere Überlegungen in den Häusern vielleicht?
Also ich würde gerade, würde ganz konkret aus der Praxis berichten wollen. Wir haben ja im letzten Jahr ein neues BU-Produkt gelauncht und zwar auch sehr erfolgreich, nachdem wir ein paar Jahre nicht ans Produkt gegangen sind. Muss ich sagen, habe auch das Feedback bekommen, dass gerade das Thema Verkürzung der Abfragezeiträume echt gut ankommt und neues Potenzial weckt. Und wir haben uns einfach durch dieses Thema der Risikovoranfragen, die natürlich gut sind, Christian, du sagtest es gerade, ne? Also es ist ja willkommen, dass das gemacht wird, den Eingangskanal verstopft und habe viel das Feedback bekommen, ja, wir würden total gerne, aber wir kommen im Moment einfach nicht weiter. Und also die erste Nachricht, so simpel, ich will einfach in den Markt sagen, wir sehen das Problem und wir kennen es und wir arbeiten dran. Das ist das Erste, was ich als Botschaft mitgeben möchte, ganz konkret. Wir haben natürlich gesteuert aus den Operations, wo die Risikoprüfung sitzt, aber eng verknüpft mit dem Produktbereich, ein großes Projekt aufgesetzt und machen jetzt Kurz-, Mittel- und Langfristmaßnahmen, um das Thema einfach besser steuern zu können. Und so ist es genau auch, also um es nochmal ein bisschen zu konkretisieren, Kurzfristmaßnahmen, ehrlicherweise Übersetzung, Risikovoranfrage und Risikovoranfragenbearbeitung. Die muss irgendwie möglichst leicht gehen. Und ich sage es bewusst so einfach, weil wir haben uns das mal angeschaut. Bei uns brauchen Risikoprüfer durchschnittlich 15 bis 17 Minuten für die Bearbeitung einer Risikovoranfrage. Und das meiste davon ist Sortieren und Lesen. Also wir wissen, dass der Eingangskanal E-Mail bei euch der präferierte ist. Ja, also da irgendwie einen Turnaround hinzubekommen. Wir helfen uns im Moment viel mit Versdiagnose. Das klappt bei den einfachen Risikovoranfragen auch wirklich gut. Da haben wir gute Erfahrungen im Moment mit. Wir wissen aber auch, dass euch das nicht in allen Fällen hilft. Und wir schaffen es aber im Moment mit den Vermittlern, die wirklich sagen, wir liefern euch die so zu, dass die Risikoprüfer einfacher prüfen können. Mit denen kommen wir auch ein Stück weiter. Also kurzfristig Übersetzungsmöglichkeiten schaffen. Ja, ich glaube, da haben wir im Markt echt Potenzial. Und dann haben wir auch schon neue Leute an Bord, aber jeder, der tief in dem Thema ist, und da gibt's hier einige Spezialisten, die da weit tiefer im Thema sind als ich, wissen, das dauert eben, bis wir die richtig fit haben. Und da kommen wir wieder ein bisschen zum demografischen Wandel, aber das will ich jetzt nicht zu sehr ausweiten. Also wirklich Übersetzung zwischen Makler und Versicherer. Und noch eine schöne Botschaft, ich habe echt viele Gespräche geführt die letzten 2 Tage, danke dafür, weil die Bereitschaft ist da und das finde ich ist ein wichtiges Signal, also alle Parteien wollen irgendwie, ne? Und ich glaube daraus kann man gut was machen.
Vielen Dank. Arne, du möchtest was dazu sagen.
Ich habe da eine Ergänzung zu, wir sind ja als hannoversche neue Maklermarkt mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, wir haben das gut geplant und wir haben uns auf Risikovoranfragen eingestellt, wir haben eben auch die Manpower bereitgestellt, um die Risikovoranfragen zu bewältigen. Und wir haben pro Tag mehr als 100 Risikovoranfragen. Ja? Und das ist eben was unheimlich auch Arbeit kostet im Team. Und Jetzt bin ich von der Ausbildung her Mathematiker und ich glaube halt einfach, wenn man viele Daten einsammelt, dann kann man die auch klug auswerten. Und ich denke, dass es auch im Bereich der Voranfragen Chancen gibt, eben nicht so die ganz komplexen Voranfragen. Ich glaube, da ist es wichtig, einen professionellen Risikoprüfer dran zu setzen. Aber es gibt auch viel, was man ganz bestimmt auch mit KI bewältigen kann.
Max, gerne. Vielen Dank, Arne.
Ich würde gerne eine Lanze brechen, also und mich da auch Sandra anschließen. Ich glaube, viele, die hier sind, haben eine gute Umwandlungsquote, eine hohe Umwandlungsquote. Und ich bin totaler Fan von Risikovoranfragen. Wir haben ja den Kollegen auch dabei, der bei uns die Risikovoranfragen verantwortet. Und die Besonderheit ist, und da könnt ihr unterstützen, können alle unterstützen, die mitmachen, ist eben eine hohe Qualität weiterhin zu leisten. Und wenn das nicht klappt, prozessual sich Hilfe zu holen, es gibt Anbieter, die unterstützen, es gibt Dienstleistungen in dem Bereich. Und dann können wir auch persönlich in Kontakt, weil meistens, das erfährt man auch, gerade bei denen, die das wirklich gut machen und dann die Risikovoranfrage gut machen, mit denen sprechen wir ja auch und im Nachgang auch nochmal. Weil es ist ja oft nicht getan mit einer Voranfrage und dann ist das Votum gleich perfekt, sondern es gibt dann auch nochmal eine Rücksprache. Und das kann man erst recht nicht für jeden ermöglichen. Deswegen ist es wichtig, nicht einfach blind alle anschreiben, sondern vorher eine kleine Auswahl treffen, welche Versicherer kommen wirklich in Frage. Das gut aufbereiten und dann werden auch, und so machen es wahrscheinlich viele andere, die hier sind, dann werden die Vermittler, die das ordnungsgemäß nutzen und sauber nutzen und dann eben auch bedienen, die werden auch belohnt. Und das ist auch genau das System dahinter.
Wichtiges Thema, da will jeder dazu sagen, ist mir recht, weil ich finde, das hilft uns allen im Vertrieb. Ich glaube, zuerst war der Marcel,
Michi. Ich würde nochmal drei Dinge ergänzen. Also das eine ist, aufgrund der Masse von Risikovoranfragen muss man irgendwann anfangen zu priorisieren. Und man kriegt irgendwann in der Risikoprüfung ein ganz gutes Gefühl dafür, wo ist die Qualität der Risikovoranfragen hoch. Und die kriegen bei uns ehrlicherweise auch eine Fastlane. Und dann gibt's natürlich auch durchaus Vertreter, die haben einen stehenden Verteiler aus 25 Gesellschaften, machen Copy-Paste und blasen es einfach raus. Die stellen sich dann ehrlicherweise auch bei uns hinten an. Also insofern differenzieren wir schon relativ stark auch nach Qualität und am Ende dementsprechend auch noch Conversion Rate, was, glaube ich, total legitim ist. Zweiter Punkt, mich hat das vorhin total gefreut, da war nämlich die Umfrage da, wo können wir eigentlich prozessseitig noch ein Stück weit besser werden, und Verstdiagnose stand da ziemlich häufig drauf. Da hat mich total gefreut, weil insbesondere dort, wo es eher, sagen wir mal, klarere Anfragen sind, wo es nicht so viel Interpretationsspielraum gibt, hat Verstdiagnose eine relativ gute Sofortquotierungsquote. Und deswegen wäre unsere Empfehlung immer, da wo es eher ein Standard ist, macht es über Verstdiagnose. Dort wo es komplex ist, macht eine echte Risikovoranfrage. Da kann man ein bisschen differenzieren. Und der dritte Punkt, wir haben als Allianz mittlerweile noch ein eigenes System gebaut, nennt sich QuickCheck. Jetzt weiß ich wohl, da haben Makler natürlich immer so ein bisschen ihre Not mit, ein proprietäres System eines Anbieters zu nutzen. Aber das Ding ist so schlank gebaut, dass man innerhalb von 2 bis 3 Minuten die Versicherbarkeit bei bestehenden Vorerkrankungen relativ schnell überprüfen kann, sodass man sich die eine oder andere Schleife vielleicht auch sparen kann.
Bei dem Werbeblock sage ich aber, die 11.18.70 hat auch sowas.
Ich wollte gerade sagen, dass man den Quick-Check nicht mit dem Quick-Risk verwechselt. Genau. Zwei unterschiedliche Tools von zwei unterschiedlichen.
Das ist bestimmt genauso gut.
Micha.
Genau, ich glaube, so bei uns auch bei Valoas bei 180 Risikovoranfragen aktuell so am Tag, da brauchst du, glaube ich, einfach einen Plan. Und der Kollege hat schon so ein bisschen gesagt, es braucht einfach einen Plan. Man muss halt wissen, welche Vermittler bringen mir welche Umwandlungsquote. Wir sprechen immer wieder über das Thema Umwandlungsquote. Wenn ich da einen guten Plan habe, wie ich, ich sag mal, so einen Forecast gehe, sind Leute im Urlaub, sind sie krank, Verstdiagnose. Es gibt ja viele Möglichkeiten und ich glaube, man muss auch sehr genau zuhören, was denn die Erwartungen vom Vertriebspartner auch. Möchte der das halt schriftlich machen? Es gibt doch immer einige, die dann auch nochmal telefonisch Nachfragen haben. Und ich glaube, da muss man sich gut darauf einstellen. Und wenn man da einen guten Plan hat, dann, glaube ich, kommt man da auch zu guten Umwandlungsquoten. Also die Skalierbarkeit sehe ich schon und wir leben sie jeden Tag, muss ich sagen.
Wunderbar. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir haben noch weitere Fragen. Wir gehen mal zur nächsten Frage über, Justus.
Ja, ihr habt ja gehört, auch in meinem Vortrag vorhin, dass gerade so das Thema, ich sag mal, unter dem BU-Wettbewerb für mich ja gerade im Vertrieb immer noch sehr spannend ist. Ich meine, über die Jahre gab es, wie gesagt, verschiedene Versuche, dort noch Produkte unterhalb oder kann ja sagen daneben, unter, kann man gerne darüber diskutieren, zu platzieren. Und jetzt ist ja in der Wahrnehmung, zumindest was wir die Marktzahlen sehen, schon noch mit der Grundfähigkeit, zumindest da ein gewisser Marktzugang jetzt dann auch getroffen. Jetzt nicht erst seit Plan D. Und ich meine, es gibt ja schon manche Anbieter, die da schon etwas länger mit am Markt sind. Und bei allen diesen Lösungen hört man immer die Diskussion, ist das denn jetzt eigentlich noch Arbeitskraftabsicherung? Oder ist das denn jetzt eigentlich noch angemessen? Und da hat wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung. Aber da bin ich halt auch von Herzen Mathematiker und Aktuar. Deshalb interessiert es mich mal. Und da würde ich jetzt gerade mal, wenn ich mich ganz täusche, die Swiss Life, da ja auch schon relativ lange mit so einem Produkt sozusagen am Markt ist, wie sind denn da die Erfahrungen von der Leistungsseite? Also ist das in den Verhältnissen, wie man sich das ursprünglich erwartet hatte, oder auch im Verhältnis zur BU, wie sind da denn da die Leistungsquoten am Ende? Weil das ist immer der beste Vergleich für mich, zu sagen, wie steht das denn zueinander?
Ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich da gleich das Wort zu bekommen, weil da brenne ich total für dieses Thema Grundfähigkeit. Ich finde, das eine total unterschätzte Absicherung ist. Es gibt, wird halt, der Markt denkt immer noch sehr, sehr stark in BU, und wenn die BU nicht geht, dann wird eher tendenziell so in die Altersvorsorge irgendwo hin beraten. Das ist so die Wahrnehmung, die wir haben. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Gründe für, weil ich vielleicht nicht hinter dem Produkt stehe oder weil auch irgendwo die Sorge im Raum steht, dass ich mit diesem Produkt in die Haftung geraten könnte, weil es ja keine BU ist. Ich vergleiche das mal gerne mit dem Autokauf. Ich würde natürlich auch am liebsten irgendwo bei Porsche reinlaufen und mir dann Porsche holen. Und dann werde ich aber meistens ernüchtert, wenn ich dann den so zusammen konfektioniert habe. Und dann haut das halt nicht so hin. Und dann gehe ich zu VW und dann klappt es da. Und dann kann ich mir dann schön VW zusammen konfektionieren. Und dann freue ich mich über meinen VW. Aber es ist halt kein Porsche. Und deswegen kann die Begeisterung gar nicht so groß sein. Ja. Von daher ist es halt wichtig, von vornherein immer gleich auf das richtige Produkt zu gehen und vielleicht über den Bedarf zu kommen. Und da dann nochmal die Brücke zur Voranfrage, also gerne auch Versdiagnose nutzen. Wenn man da dann wunderbar den Vergleich hat und sofort sieht, wenn BU nicht geht, dann berate ich eben auf die Grundfähigkeit und komme überhaupt nicht in diese Porsche-VW-Situation. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das ist wirklich schwer vergleichbar, weil der Bestand natürlich viel, 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 viel kleiner ist als den wir in der BU vorhalten. Und von daher kann man die Zahlen schwer miteinander vergleichen. Und was wir auch sehen, also wir haben eine relativ hohe Abbruchquote innerhalb des Prüfvorgangs bei der Grundfähigkeit, beim Vitalschutz bei uns, weil die Versicherten relativ schnell ihre Unterlagen einreichen. Also die haben scheinbar irgendwie Sorge, dass sie analog der Unversicherung irgendwelche Fristen verpassen, dann brechen sich einen kleinen Finger und reichen sofort die Unterlagen ein. Dann kommen die natürlich bei uns in die Statistik und werden dann nicht weiterverfolgt, weil die Kunden keine weiteren Unterlagen mehr einreichen, offensichtlich keine Grundfähigkeit mehr verloren gegangen ist, und somit entsteht da so eine statistische Verzerrung. Und was wir auch sehen, ist, dass am Anfang viele schlechte Risiken eingereicht wurden. Also alles, was in der Berufsunfähigkeit nicht untergebracht wurde, hat man erstmal in der Grundfähigkeit nochmal probiert. Und von daher hat man da einfach eine andere Quote. Die Ablehnungsquote ist daher in der Grundfähigkeit etwas höher, ja, was aber einfach den Risiken geschuldet ist, die da eingereicht werden im Antragsprozess.
Beim Antrag, nicht in der Leistung.
Genau. Und im Leistungsprozess ist es eben so, dass da wir das Phänomen feststellen, dass die Unterlagen eingereicht werden, dann aber nichts mehr kommt. Mhm. Und genau. Und was wir auch feststellen, ist, dass der VVA-Anteil höher ist als bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, was vermutlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass man es mal mit einer BU probiert hat und dann die Grundfähigkeit nachgereicht hat.
Okay. Katja.
Sascha hat jetzt schon so viel erzählt, ja. Also viele Themen davon wollte ich genauso auch bringen. Wir haben natürlich als Nürnberger auch extrem früh mit diesem Produkt angefangen und sehen wirklich eine schöne Entwicklung, ja. Genau, also erstmal zu deiner Frage. Ich würde es wirklich formulieren, ein Produkt neben der BU. Ja, weil ich glaube, schon allein mit dieser Frage unter der BU suggeriert man ja schon wieder, das ist irgendwo so die kleine Schwester der BU, was dem Produkt nicht gerecht wird. Ja, das Produkt ist wirklich ein, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Produkt, was eine bestimmte Zielgruppe hat. Ja, und für die Zielgruppe ist es aber genau das richtige Produkt. Bezüglich der Leistungszahlen, es gibt Leistungsfälle. Ja, also es wird ja oft gesagt, es gibt keine Leistungsfälle, wir sehen sie. Also wir sehen die Leistungsfälle und wir müssen sogar auch wirklich darauf achten, wie die Schadenquote sich einpendelt. Ja, also es ist mitnichten ein Produkt, was keine Leistungsfälle erzeugt. Und das ist auch gut so. Ich meine, es ist noch ein junges Produkt. Ja, das ist völlig normal, dass das sich erstmal entwickelt. Auch wir sehen genau das Gleiche. Es gibt viele Leistungsfälle, die aufgrund von VVA erstmal abgelehnt werden. Das ist tatsächlich so. Das sind aber wirklich noch die älteren Produkte, muss man sagen. Wir sehen aber wirklich eine Entwicklung auch bei den Vermittlern. Ja, ich finde auch, ihr macht das wirklich, man sieht einfach, das Produkt kommt an. Und je mehr Expertise im Vermittlermarkt ist, und das sieht man, desto besser wird auch dieses Produkt verkauft. Und dann wird es auch faire Leistungsfälle geben. Ja? Das sehen wir als Versicherer. Was wir machen als Versicherer ist, auch auf Grundlage dieser Leistungsfälle immer wieder zu zeigen und zu schulen. Was sind das für Leistungsfälle, damit auch die Vermittler genau wissen, worauf muss ich denn eigentlich auch verkaufen? Was sind genau die Fälle, die es gibt im Markt? Ja. Also ein tolles Produkt, würde ich da auch tatsächlich eine Lanze brechen, neben der BU.
Max, das habe ich auch.
Ja, ich würde gern zwei Punkte ergänzen. Der erste Punkt ist, da kann man sich ein Stück weit was abgucken von den eher strukturierten Vertrieben. Die haben das nämlich in ihrem Beratungsprozess extrem implementiert. Das ist bei dem klassischen Vermittler, auch wenn ich mich jetzt vielleicht ein Stück weit unbeliebt mache, guckt schon mich ganz kritisch an. Aber da ist es meistens so immer noch so, das Produkt, wenn die BU nicht funktioniert. Und da ist es nicht der Prozess. Und dann ist es in der Beratung natürlich extrem schwer, weil wenn ich in der BU abgelehnt worden bin, dann zur Grundfähigkeit überzuswitchen, hat immer so ein komisches Geschmäckle. Das machen strukturierte Vertriebe teilweise besser, weil sie halt wirklich im Beratungsprozess von vornherein mal über den Leistungsauslöser und mit dem Kunden darüber sprechen. Das heißt, Tipp wäre an der Stelle wirklich mal zu überlegen, bevor ich dem Kunden schon die Produktlösung sage, erstmal die Risikoprüfung machen, erstmal den Check-up machen und dann über die Situation reden, also den Prozess vielleicht ein Stück weit in Frage stellen selber. Und eins möchte ich auch noch ergänzen, weil die GF ganz häufig, du hast es vorhin auch so schön gesagt, es ist eher ein Schwesterprodukt, es ist kein Tochterprodukt. Was wir nicht vergessen dürfen, auch die Grundfähigkeit leistet in Fällen, wo die BU nicht leisten würde. Also es ist bei Weitem nicht so, dass die BU immer oben drüber ist und immer mehr leistet. Ich bin totaler Fan von der BU, ich bin aber eben auch Fan von der GF und es kommt auf die jeweilige Situation, auf die Beratung an. Deswegen bitte vorher einsteigen und vorher schon mit dem Kunden die Risikoprüfung machen und dann mit ihm über die verschiedensten Leistungsauslöser sprechen, bevor ich überhaupt ein Produkt erwähne. Und dann wird auch die GF weiter wachsen.
Ich würde gern, ja, wenn du mir nicht böse bist, würde ich gerne kurz dem Thomas nochmal vor dir das Wort lassen, weil mich natürlich auch interessieren würde, nachdem es noch nicht so Teil unserer Runde war, was denn eure Wahrnehmung so von der Kanada Life zu dem Produkt an der Stelle ist.
Ja gut, wir sind ja durch diese Produkte groß geworden. Also ich glaube, wir sind der einzige Versicherer, der umgekehrt gestartet ist, also der keine BU hatte, aber stattdessen Grundfähigkeit, Dread Disease. Und also ich habe bei Sali schon gearbeitet, also seit so den 2000ern. 2001 bin ich jetzt bei Kanada Life, also von Anfang an mit dabei. Und wir haben halt die Grundfähigkeitsversicherung erfunden. Also eben auch, weil wir uns Gedanken gemacht haben, naja, gut, mit der Absicherung BU, das ist schon so ein bisschen wir kommen später auch noch ein bisschen drauf, zu so einem Luxusprodukt verkommen. Ist ja erstmal nicht schlecht, dass man ein gutes Produkt hat, aber die Erreichbarkeit für viele Kunden war dann einfach nicht mehr gegeben. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, na gut, wie kann man denn in den Markt kommen? Und dann, wir haben ja auch die Erfahrung dann in anderen Ländern, dann kam die Grundfähigkeitsversicherung ins Spiel und die haben wir dann auch gebracht, sehr erfolgreich. Also auch in den verschiedenen Stufen. Und wir sehen auch, also klar, das Produkt ist jung und wir haben dann auch eine Risikoprüfung. Dadurch kommt es dann zu einer positiven Risikoauslese. Deshalb ist die Leistungsquote nicht so hoch wie bei der BU. Aber das sagt überhaupt nichts über die Qualität des Produktes aus. Und wir haben es auch immer positioniert als paralleles Produkt zur BU. Keine irgendwas Schlechteres oder so darunter. Einfach eine Alternative dann zur BU. Es kann sich jeder überlegen, ob das besser passt oder nicht. Bei der Dread Disease, um auf die auch mal einzugehen, so als Alternative, da hilft, glaube ich, eine gute Frage dann so im Kopf weiter, um zu beurteilen zu können, ob denn die Leistungswahrscheinlichkeit überhaupt gegeben ist. Also wie viele Leute kennt ihr im Raum dann, die BU sind? Und wie viele Leute, klar, also ein Makler kennt natürlich viel mehr Leute, die BU sind, aber wie viele Leute kennt ihr, die Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt hatten? Viel, viel mehr. Also daran erkennt man schon den Bedarf für diese Alternativprodukte und auch die Leistungswahrscheinlichkeit dieser Alternativprodukte ist sehr, sehr hoch. Also sie treffen definitiv den Bedarf der Leute. Ja. Also Alternativen sind Alternativen und keine schlechteren Alternativen oder irgendwas darunter.
Ganz kurz noch als Ergänzung, weil wir sehen ja die Leistungsfälle, sehen wir halt auch. Und genau, ich glaube, das Thema ist, tu Gutes und sprich drüber. Das heißt, wir sehen schon auch zu, dass wir in Schulungen gerade halt auch sagen, genau, es gibt Leistungsfälle und die sind anders und da wird geleistet. Und natürlich auch, wir waren ja die Ersten, die als Baloas dann auch das Thema AU mit reingebracht haben. Da gibt es dann eben auch schon Leistungsfälle. Und das macht Sinn, darüber zu sprechen und vielleicht tatsächlich so, weil das kursiert immer durch den Markt. Dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe noch gar keinen geleistet. Ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz. Sondern man muss ja eher über die Dinge sprechen, das geleistet wird, weil sonst ist das Produkt natürlich wirklich auch sehr schnell in dieser unterhalb der BU und es leistet nicht und so. Ich glaube, die Argumente sind alle genau richtig. lass es uns drüber sprechen als Branche, tu Gutes und sprich drüber, wo leisten wir und wann leisten wir und wie oft leisten wir auch.
Vielleicht kann ich aber einmal, das ist vielleicht ein bisschen zu harmonisch, wir müssen etwas Würze reinbringen, als Rückversicherer darf ich das ja. Also was wir an Leistungsfällen sehen, das ist halt eindeutig. Das sind Leute im Koma, ne? Also da muss man nicht groß diskutieren, ist das ein Leistungsfall, ja oder nein. Was wir viel sehen ist, dass Leute denken, sie haben eine BU und eigentlich eher einen BU-Leistungsantrag stellen und die sind vielleicht auch BU, aber nicht grundunfähig. Also auch so das Problem, weiß der Kunde genau, welches Produkt er da abgeschlossen hat und was wird kommen, wenn ich erstmal die ganz komplexen Leistungsfälle kriege? Der kann keine 400 Meter mehr auf ebenem Untergrund gehen. Ja, geht der Leistungsprüfer dann mit dem auf die Tatanbahn und sagt, bitte, ich stoppe jetzt die Zeit. Also mal bewusst provokant formuliert und ich sehe, Frau Geißen, Sie wollten sowieso die ganze Zeit was zu sagen, Sie dürfen da jetzt drauf reagieren. Das ist ein bisschen fies, aber...
Also ich wollte eigentlich zuerst erstmal die Lanze wieder für die GF fressen, wie meine Kollegen auch, weil also wir haben jetzt ein relativ junges Produkt noch, wir sind jetzt seit Januar 2022 damit am Start und... wir sehen aber auch, dass die GF noch nicht das Potenzial erreicht hat, das sie erreichen kann. Ja, also ich weiß, es geht jetzt nicht so unbedingt in die Frage rein, wo Sie es jetzt gerade auch haben möchten. Ja? aber ich würde gerne erst nochmal auf die Beratung nochmal zurückgreifen, damit man hier auch nochmal so ein bisschen sieht, wo auch das Problem vielleicht auch liegen könnte. Ja, also wir haben jetzt auch ganz häufig gespiegelt bekommen, dass die GF erst dann angeboten wird, wenn die BU nicht mehr funktioniert. Ja, und das heißt, jeder Kunde hat dann das Gefühl, er hat ein Produkt zweiter Wahl. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Von daher plädieren wir immer für eine ganzheitliche Beratung. Das heißt, es ist viel einfacher, dem Kunden am Anfang zu sagen, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wir haben eine GF, wir haben eine BU, wir haben eine EU, wie auch immer. Und zu sagen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und dem Kunden dann selber eben entscheiden zu lassen, was möchte er, wenn er eine BU möchte? Und dann die BU nicht zu bekommen bezüglich zu teuer, Zuschlag, Ausschluss oder Ablehnung, dann kann ich sagen, ja, aber wir haben ja auch noch die GF, die haben wir ja vorher auch schon uns mal angeguckt, vielleicht wäre sie jetzt eine Möglichkeit. Also ich glaube, da kommen wir viel eher noch in diese Zahlen mit ran. Dann bezüglich Leistungsfälle, da können wir leider noch nicht so viel mitreden. Also
Gott sei Dank,
ja. Ja, ja, also tatsächlich haben wir bisher auch noch keinen Leistungsfall, also wir gehören da tatsächlich noch zu denen, die keinen haben. Aber natürlich diese Bedingungen, die wir und die Definitionen, die wir haben, wir lassen jetzt keinen die Treppen hoch und runter laufen. Ja? Wir werden auch niemanden 400 Meter gehen lassen. Also wir haben ja eine riesengroße Leistungsabteilung von 22 Leistungsprüfern und zwei eigenen Ärzten und Psychologen und so weiter. Also die können schon anhand der verschiedenen Krankheitsbilder genau abschätzen, was kann der Kunde denn überhaupt noch machen und was nicht.
Da würde ich mich auch gerne nochmal festbeißen. Tatsächlich bei dem Thema Grundfähigkeit, weil ich glaube, das ist am Ende auch eine wesentliche Diskussionssituation. Ja, bei dem Thema Leistungsfälle ist, glaube ich, die Herausforderung, dass es sehr abstrakt ist, wie die Leistungsprüfung am Ende funktioniert. Ja, es ist nicht standardisiert. In der Unfallversicherung, bei einem Thema Orthopädie, wäre ein klarer Fragebogen raus für ein Gutachten. Wie weit ist das Knie noch beugbar? Wie ist es belastbar? Wo sind Unsicherheitsfaktoren? Es werden gerade gemessen. Das ist alles klar standardisiert. Das haben wir in der Grundfähigkeit nicht. Warum haben wir das nicht? Der eine hat irgendwas mit Flaschen drehen, der andere muss einen Wasserhahn zudrehen. Wir haben ganz viele Unterschiede, alles ist fein granular. Und jetzt hören wir aber wieder, in der Leistungsprüfung ist das alles Gogolores. Da steht zwar was von 400 Meter drin, aber das machen wir natürlich nicht. Und wir suchen auch nicht den Arzt raus, der 12 Treppen hat in seinem Treppenhaus. Also wie funktioniert denn die Leistungsprüfung? Wer kann denn dazu was sagen?
Ja, ich vielleicht. Also es ist schon natürlich eine medizinische Beurteilung von einem Arzt, der dann die Diagnose entsprechend stellt, dass das eben... Ja, dass die Fähigkeit verloren gegangen ist. Aber umgekehrt, ich muss nochmal auch ein bisschen ausholen dazu, wie wir überhaupt zu diesen Produkten kamen. Dann. Also es ist eher umgekehrt. Dann. Es ist ja viel einfacher festzustellen, ob ich jetzt nicht mehr gehen kann oder ob ich BU bin. Also das kann wirklich niemand feststellen. Das ist relativ abstrakt. Und deshalb, man sollte dem Kunden einfach die Entscheidung überlassen. Es gibt verschiedene Produkte. Klar, die BU ist die erste Wahl. Also da braucht man gar nicht drüber zu reden. Dann. Das ist auf jeden Fall, was ins Angebot mit reingehört. Aber warum auch nicht die anderen Produkte? Also dem Kunden aufzuzeigen, was sein Bedarf ist und dann kann er selbst erkennen, dann wie viele Leute kennt er, die nicht mehr was weiß ich können, die Krebs, Schlaganfall, was weiß ich haben und denen ist dann damit auch geholfen. Und die Prüfung ist auch dann wesentlich einfacher. Mhm. klar, die Quote ist dann schon geringer. Deshalb sieht man auch dann die, man sieht erstmal Unfälle natürlich, dann die Leute, die im Koma liegen. Das kommt durch die normale Risikoprüfung. Also die Leute, die eh schon irgendwas haben, die chronisch krank sind, die waren ja durch die Risikoprüfung ausgefiltert. Deshalb kann es nicht dazu kommen. Oder wenn es der Fall wäre, dann da hätte der Versicherer was falsch gemacht. Der hätte dann in der Antragsprüfung was falsch gemacht, wenn dann schon direkt früh dann Leistungsfälle in diesen Bereichen auftreten würden. Aber das ist ja gerade nicht der Fall. Von daher kann man ja sehen, das ist eine funktionierende Prozesse bei den Versicherern und auch vom Verkauf her ist das, glaube ich, schon einfach frei. Ja, aber
zur Wahrheit gehört ja trotzdem auch dazu, dass wir eine höhere Ablehnungsquote deshalb haben, weil viele eingebrachte Verluste von Grundfähigkeiten mit bei der Antragstellung dabei sind. Das hören wir ja auch ganz oft von den Versicherungsgesellschaften und dann sind wir wieder bei der Vertriebssystematik. Wie ist das Produkt denn tatsächlich erklärt worden?
Naja, das ist schon sehr eindeutig. Also die Leute probieren es halt einfach. Wenn sie es einreichen, dann ich würde es auch probieren, dann wenn das irgendwie ein Grenzfall ist. Aber dass es jetzt falsch verkauft wurde, ein Indiz dafür wäre, glaube ich, wenn es falsch verkauft worden wäre, dass wir viele BaFin-Beschwerden, Ombudsmann-Beschwerden hätten. Und das ist eben genau nicht der Fall bei dem Produkt, weil es eben sehr, sehr gut verstanden wird. Es wird sehr gut erklärt. Ich glaube auch die Materialien, auch wenn man sich die ganz alten Materialien von 2001 anschaut, die wir damals hatten, da ist ganz klar dann aufgezeigt worden, was das Produkt kann, was es macht, wie es leistet, weil auch die Definition der einzelnen Grundfähigkeiten so überschaubar und gut definiert war. Klare Flüsse, also wer das noch kennt von Canal Live, das war wirklich Programm und ist auch heute immer noch Programm. Es wird nur schon ein bisschen, trifft jetzt leider ab. Man muss dann leider auch sehen, auch die Grundfähigkeit nimmt so ein bisschen den Weg der BU, kommt so ein bisschen zum Luxusprodukt. Das müssen wir ganz klar verhindern. Also es geht ja darum, Basis-Dinge abzusichern. Wir wollen keine zweite BU an den Markt stellen, sondern wirklich eine Alternative, eine echte Alternative dazu und nicht dann irgendwas kopieren, was eh schon ja zwar funktioniert, aber eben seine Grenzen hat.
Ich will trotzdem nochmal beim Leistungsfall bleiben, auch wenn das nicht vertrieblich so sexy ist, aber wir rühmen uns bei der BU mit Anerkennungsquoten von 80%. Ja? Das plus, minus 2-3% rauf und runter. Keiner hat jetzt bisher eine Quote genannt. Trauen wir uns denn irgendwie aus der Deckung, dass wir sagen, es gibt eine gewisse Quote aus den Antragstellungen, was wir anerkennen? Gibt es da irgendwelche Erhebungen? Max, du hast dich als erster gemeldet. Kannst du dazu was sagen?
Ich kann dir keine konkrete Quote nennen, weil dazu ist es noch zu früh. Also so, dass es wirklich valide und testbar ist. Ich wollte dir natürlich entgegenkommen. Wir ziehen ja mit der Hauptverwaltung jetzt um und wir bauen jetzt gerade so einen 400-Meter-Parcours, bauen wir jetzt gerade in die neue Hauptverwaltung rum. Ich möchte ein anderes Thema einbringen. Ich glaube, dass dieser Vorwand, dieses Thema Leistungsfallprüfung in der Grundfähigkeit, das ist für mich ein Stück weit Vorwand, weil man muss es doch mal eins realistisch betrachten. Wem bietet ihr denn die Grundfähigkeit an? Also, wir haben es ja gestern schon festgestellt. Ne? Wie hat es Torolf so schön gesagt? Ne, mein Mechatroniker, ist Torolf schon weg? Kann ich was? Ja? Oder ist er da? Muss ich hier Gegenwehr? Wie hat er so schön gesagt? Die meisten haben hier die 1-Plus-Kunden. Ne? Ihr habt es ja auch hier stehen in der Vorbereitung, die MINT. Ne? Also diejenigen 1-Plus oder 1 oder von mir aus noch eine 2 im Bürokaufmann oder irgendwas dergleichen. Ja, den versichere ich in der BU. Den kann ich ja auch noch in der BU versichern. Ne? Aber derjenige, der handwerklich tätig wird, der wird immer teurer in der BU, weil wir eben diese Spreizung haben am langen Ende. Und der ist in der Grundfähigkeit. Da sind nur wenige drauf spezialisiert, muss man auch dazu sagen. Also wer hat denn hier so als, ne, Rainer habe ich, sehe ich Rainer noch? Aber wer ist hier, der ist schon weg? Genau, wer ist denn hier, würde jetzt mal sagen, Test ins Publikum, wer ist hier auf Handwerker spezialisiert? Hand hoch. Wer sagt, er macht Handwerker? Okay, ist eine gute Quote. Merkt er was? Ja? Wer würde sagen, er ist eher so auf Kaufmännische, eher so auf Akademiker, eher so auf Mindler spezialisiert? Ruhig die Hand heben, auch Ärzte. Ja, okay, die anderen sind zu schwach, die Hand zu heben, okay. Aber merkt ihr was? Also der Punkt ist der, die Grundfähigkeit ist natürlich auch ein anderes Klientel und bietet eine Lösung für jemanden, der sonst nichts bekäme. Und deswegen bin ich so dankbar für diesen Satz. Die Grundfähigkeit hat bei uns im Unternehmen auch dafür gekämpft. Wir brauchen auch eine Lösung, dass die Grundfähigkeit günstig bleibt oder günstiger bleibt. Weil wenn du einen Elektriker hast und der kommt jetzt und den willst du im Bereich der Grundfähigkeit absichern, der hat vielleicht eine Familie, vielleicht ist er der alleinige Verdiener, na, der kann sich keine Absicherung für 200 Euro im Monat leisten. Das darf auch die Grundfähigkeit dann nicht kosten, weil dann hat auch die ihre Zielgruppe verpasst. Das ist vorbei. Und zum Leistungsauslöser, da ist schon genug gesagt worden, natürlich ist das eine medizinische Begutachtung und habt doch bitte nicht Angst vor diesem Thema.
Dem Thema Grundfähigkeit, glaube ich, haben wir jetzt final viel besprochen. Wir würden an der Stelle kurz in die Werbung gehen, um die Sendung zu finanzieren. Wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum zweiten Teil unserer Podiumsdiskussion. Wir hatten gerade ein spannendes Thema zum Thema Grundfähigkeit, das machen wir nicht mehr auf, das haben wir gerade beschlossen. Barbara, du hast eine wichtige Frage zu einer ganz wesentlichen Erkrankungssituation, die immer häufiger vorkommt.
Wir hatten schon ein paar Mal Psyche als großes Thema, sowohl gestern als auch heute im Vortrag, als Vorerkrankung immer wichtiger bei immer mehr Menschen. Immer mehr Anträge kommen rein mit psychischen Vorerkrankungen. Mich interessiert als Frage an die Gesellschaften, wie geht ihr damit um? Was macht ihr damit? Was bietet ihr diesen Menschen künftig an? Und da vielleicht insbesondere mal die Gotha Hellen würde mich interessieren. Ihr hattet mal Experiment oder einen Test mit viel, mit so einem Armband zusammen, was da geklappt hat. Und danach vielleicht Sandra, ich weiß, in dem Feld macht ihr auch viel. Und dann darf auch die alte Leipziger, die hat auch schon gezuckt. Das ist sehr gut.
Ja, danke dir. Genau. Viel ist ja auch in den letzten zwei Tagen schon das ein oder andere Mal erwähnt worden als eines der vielen kleinen Pilotprojekte, die wir aus Versichererseite versucht haben, in den Markt zu bringen. Und das sage ich bewusst so. Also ne, wir haben diesen Ansatz mal ausprobieren wollen mit Kunden und tatsächlich ist es nicht so angekommen, wie wir uns erhofft haben. Und ich glaube, das liegt gar nicht an der Idee an sich. Also ich bin von der Idee nach wie vor überzeugt und ich glaube, aufgrund der Zahlen, die wir sehen, dass sie auch immer wichtiger wird, ich glaube, auch da liegt es an der Übersetzungsleistung, ja. Also es muss anwenderfreundlich sein und das haben wir natürlich auch alles berücksichtigt. Aber der Kunde, wir hatten, glaube ich, gestern das Thema Aufmerksamkeitsspanne, also wie viel ein Mensch eigentlich mit welchen Themen verbringen möchte. Das betrifft uns in allen Themen, ja, also bei Gesundheitsfragen, in der Leistungsprüfung, wie aufwendig ist was und auch wie komfortabel wird mir eine solche Begleitung zur Verfügung gestellt. Und ich denke, da ist der Ansatz, wo wir wirklich nochmal auch wirklich, also wo wir wirklich ran müssen, weil ich würde gerne auf das Eingangsthema auch nochmal eingehen. Wie gehen wir eigentlich mit Psyche in Zukunft um? Kann kurz sagen, wie tun wir es aktuell? Und da wird ehrlicherweise das Berufsbild des Risikoprüfers und Leistungsprüfers nochmal umso wichtiger, weil wir müssen uns genau dann die Einzelfälle anschauen. Wir kommen im Moment noch nicht drum herum. Bin keine Aktuarin, aber weiß aus der Mathematik, dass da einfach noch Zahlen für fehlen und Erfahrungswerte, so dass wir es eben nicht in der Art und Weise einkalkulieren können. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Und so lange müssen wir uns eben genau den Versicherungsnehmer oder den Antragsteller anschauen, wie ist eigentlich die Situation. Was wir machen, ist natürlich, gab es ein auslösendes Ereignis, ne? Also gab es ein Traumaerlebnis, wo man sagen kann, da lässt sich jemand wirklich behandeln, dann ist das in der Regel auch unproblematisch, das muss einfach dargelegt werden. Oder gibt es einen Umstand in der Gesundheit, in der psychischen Gesundheit des potenziellen Versicherungsnehmers, wo wir einfach sagen, da ist das Risiko der Berufsunfähigkeit im Grunde genommen zu groß und wir müssen Ausschluss machen. Aber also möchte nochmal dafür appellieren, ich meine, da ist ja auch in den Häusern, die alle Sparten bedienen, immer die Frage, wer ist der Gesundheitsdienstleister? Da ist unsere Krankenversicherung wirklich super stark. Und ich glaube, wenn man sich auch da zusammentut aus den Sparten und mehr voneinander lernt, haben wir da noch extrem viel Potenzial. Und so lange müssen wir einfach ganz, ganz viel lernen, gemeinsam mit dem Versicherungsnehmer. Und das tun wir im Moment auch schon sehr, sehr stark. Das muss man wirklich sagen. Also auch da ist es, weiß Gott, nicht so, dass Psyche nicht angenommen wird. Ne, da haben wir ganz andere Erfahrungen mit. Also wir nehmen durchaus natürlich Versicherungsnehmer mit psychischen Behandlungen im Abfragezeitraum, bei uns ja auch verkürzt. Das hilft gerade bei dem Thema, weil es gibt auslösende Ereignisse und wenn man sich dann behandeln lässt, ist das für mich ehrlicherweise eher ein Argument dafür, diesen Versicherungsnehmer auch anzunehmen, weil ich sage, er kümmert sich um sich. Ne? Und das Kümmern, das Thema Vorsorge, ist eben genau der entscheidende Punkt.
Danke. Ja, Sandra, bei euch?
Wir haben auch Erfahrung mit Dienstleistern und psychischer Unterstützung in der im Bestand. Also wir haben das jetzt zwei Jahre hier, jetzt bei genauerer Überlegung denke ich, wenn wir das heute nochmal aktiver spielen würden, ob vielleicht das Ergebnis anders wäre. Da war es so, dass wir aus einer Testgruppe, wo wir sehr viele psychische Leistungsfälle aus der Erfahrung haben, also das waren die Frauen zwischen 35 und 45 Jahren, da haben wir unseren Bestand angeschrieben und psychische Unterstützung angeboten, also in niedrigschwellig, also in für Stresssituationen, also wirklich, dass man versucht, am Anfang eine Achtsamkeit zu generieren. Das ist angenommen worden, aber nicht mit gigantischem Erfolg. Jetzt ist es so, ich glaube, dass sich wirklich das Bild ein bisschen gewandelt hat in den letzten 2-3 Jahren. Ich habe im Vorfeld zu heute auch die Abfragen aus unserem Quick Risk mal zählen lassen. Und da ist es wirklich, ich habe es auch veröffentlicht, da sieht man wirklich die Anfragen im Quick Risk Voranfragen mit psychischen Erkrankungen in den letzten 2 Jahren wirklich so hoch gegangen, die Kurve. Und wo ich gedanklich noch nicht ganz durch bin, ist, ob das jetzt wirklich, wie es so schön heißt, ein neues Dunkelfeld ist oder ob das nicht eine Erhellung von einem bereits bestehenden Dunkelfeld ist, das wir sowieso im Bestand hatten, nur dass wir es jetzt im Vorfeld sehen und eigentlich auch als ungeheure Chance wahrnehmen können, eben weil wir in der Risikoprüfung das jetzt adäquat votieren können, wo wir nachfragen können, wo wir sagen können, was sind die Ursachen, wie sieht's aus. Ich bin auch bei dir, Therapie an sich wirklich kein Malus. Was bei uns so ist, wir stellen wirklich auf dieses Kernwort der Beschwerdefreiheit ab. Also wenn ich unter Therapie beschwerdefrei bin, dann ist das für uns der Anknüpfungspunkt an eine Votierung. Ansonsten, es gibt Diagnosen, da ist einfach nichts zu machen, egal ob Therapie oder nicht. Wenn ich die Schizophrenie habe, das wird sich einfach nicht ändern. Das ist das wird sich nicht ändern. Aber alle anderen viele andere Konstellationen werden genauer betrachtet. Und da sehen wir das. Also gerade auch, weil wir ja im jungen Bestand sind, bei den Schülern, bei den Teenies, Studenten, dass wir versuchen, Ansätze zu fahren.
Kurze Ergänzung, das passt auch zu unseren Erfahrungen als Rückversicherer. In den Daten sehen wir tendenziell auch, es ist eher eine Verschiebung der Diagnostik. Also gar nicht so sehr, dass ich wirklich mehr psychokranke Menschen irgendwie in Deutschland habe, sondern eher, die Menschen sind gleich krank, aber ich habe jetzt mehr psychische Diagnosen, was eher darauf hindeutet, dass in der Vergangenheit F-Diagnosen weniger aufgeschrieben wurden. Ja, Frau Geis.
Danke. Also wie wir ja alle wissen, ist es ja die Hauptursache, ist ja in der BU die psychischen Erkrankungen. Deswegen versuchen wir jetzt, wir haben dieses Jahr Präventionsmaßnahmen eingeführt, was das Thema psychische Erkrankungen angeht. Das heißt, wir haben mit unserem Partner der Hallischen Krankenversicherung gesprochen, die ja da wahnsinniges Know-how auch haben, und haben mit denen dann geschaut, was können wir denn als Lebensversicherer für unsere BU-Kunden anbieten, und haben dann jetzt auch verschiedene Maßnahmen, gerade im psychischen Bereich. Damit steigen wir jetzt erstmal ein und haben mit dem Partner Novego jetzt auch einen Vertrag, wo wir jetzt Schulungsmaßnahmen anbieten und auch so Selbsttests anbieten für unsere Kunden. Unsere Kunden kommen jetzt aufs Gesundheitsportal der Hallischen, wo sie auch wirklich fundierte Kenntnisse zusammensuchen können, was ihr Krankheitsbild angeht. Sie müssen nicht googeln, also das ist wirklich dann auch fundierte Kenntnisse, was das angeht. Das haben wir jetzt im Januar ins Leben gerufen. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie das jetzt ankommt. Und das ist auch bei uns kostenfrei für alle Kunden. Es ist nicht nur für die Neukunden, das ist auch für die Bestandskunden. Die werden jetzt auch dieses Jahr dann angeschrieben in ihren Standmitteilungen und können auch unsere Bestandskunden eben diesen Service in Anspruch nehmen. Und wir werden das natürlich dann auch durchleuchten, wir werden das analysieren. Und wenn wir jemandem helfen können, frühzeitig vielleicht auch einen Termin zu bekommen beim Psychologen, man weiß ja, wie lange das dauert, oder auch die Überbrückung bis zur Therapie mit Online-Programmen noch mal ein bisschen zu unterstützen, dann wäre das ja auch schon eine große Hilfe.
Vielen Dank. Katja?
Darf ich da vielleicht nochmal, ich fand das jetzt sehr interessant zum Thema Präventionsleistungen. Und ich glaube, du hast es gesagt, Sandra, es wird noch nicht ganz, oder bei eurem Test, den ihr vor 2 Jahren gefahren habt, wurde es noch nicht ganz angenommen. Man hat zwar allen das angeboten, aber die Annahmequote ist noch recht gering. Und das ist auch etwas, auch wir bieten Services quasi vor dem Leistungsfall an, in der Phase, um unseren Kunden etwas zu bieten, Präventionsleistungen zu bieten. Und wir merken auch, die sehr generelle Prävention wird noch nicht so angenommen. Ja, das ist noch zu vage zu sagen, ihr habt ja Achtsamkeitskurse oder ernähr dich gesünder. Was wir sehen und in welche Richtung wir auch gehen wollen, ist, dass wir sehr viel individuellere Prävention anbieten. Also erstmal Risikofaktoren checken, individuell, zum Beispiel mit Messmethoden. Ich selbst habe so einen Aura-Ring, der sehr gut testet, zum Beispiel, was man für einen Schlaf hat, ja. Und dann könnte man den Kunden, wenn sie selbst ihre Risikofaktoren kennen, Schlafstörungen, gezielt sagen, du hast dieses Thema, versuch's doch mal damit. Also ich glaube, wir müssen weg von dieser sehr generellen Prävention hin zu individueller Prävention. Mhm. Das könnte ein Hebel sein, um wirklich die Annahmequoten da, dass das von den Kunden angenommen wird, zu steigern.
Sieht man das auch im Coach N?
Da also, ist es noch generell, aber ja, auch
genau,
da...
Genau, das meine ich. Das. Genau. Also in der Sicht negativ im Coach N, dass man sagt, es hat nicht so die Durchdringung, wie
also man es sich ist, das erhofft hat. Ich würde nicht sagen, es ist negativ. Letztendlich ist es der erste Schritt. Ja. Ja? Also man muss ja Schritte gehen. Also wenn wir gleich perfekt sind und 100% unserer Kunden nutzen das, so ist es nicht. Also man geht quasi als Versicherer die ersten Schritte und lernt dabei. Ja. Und wir lernen auch an der Coach N-App, die wir all unseren Kunden anbieten. Wer nimmt sie an? Wie oft wird sie angenommen? Und was wir sehen, wir können uns verbessern und wir würden in die Richtung noch individueller auf den Kunden zugeschnitten gehen.
Ich habe eine Frage noch in dem Zusammenhang an Max. Und zwar, ihr habt ja dieses Konzept mit der Psychologin, mit der ihr Fälle bewertet. Das darf da natürlich nicht unerwähnt bleiben. Da würde mich einfach interessieren, wie sind da eure Erfahrungen und wie ist da wirklich die Erfolgsquote? Also konntet ihr da wirklich die Annahmequote steigern? Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, tatsächlich können wir das mittlerweile. Also wir haben so rund 30% der Voranfragen, die eben mit Psyche gestellt worden sind, haben wir auch tatsächlich angenommen. Ist natürlich so, also klar, der Auslöser ist häufig eine Frage, also hatte ich einen konkreten Auslöser. Dann ist es bei uns auch so, die Behandlung muss nicht abgeschlossen sein. Die Beschwerdefreiheit ist ein wesentlicher Punkt. Und was wir eben bieten, und das ist so dieser Trick mit, also was heißt Trick, diese Möglichkeit mit der Psychologin, mit der wir hier kooperieren, die unterstützt sowohl unsere Risikoprüfer als auch in der Leistungsabteilung und in der Risikoprüfung eben so weit sogar, dass wenn tatsächlich es eine Situation erfordert, dass man mal eine aktuelle Einschätzung einholt, also vom Kunden und mit dem Kunden mal spricht. Und das ist, das wird zugestimmt, sowohl vom Kunden als auch vom Vertriebspartner. Dann telefoniert unsere Psychologin tatsächlich mit dem Kunden und verschafft sich ein Bild von seinem Zustand. Und es gibt dann eben auch nochmal eine andere Einschätzung in der Risikoprüfung. Und dadurch konnten wir doch einige Fälle nehmen. Und wir vertreten auch tatsächlich die Meinung, jemand, der sich auch schon früher mit einem Belastungssyndrom oder irgendwas deresgleichen beschäftigt hat und auch Maßnahmen ergriffen hat, um entsprechend darauf zu reagieren, der ist in der Regel auch besser gewappnet als jemand, der, ich sag mal, meint, okay, ich zieh mal so bis 40, 50 durch, ich schaff das schon irgendwie und dann fällt er doch irgendwie um. Ne? Also das ist der Weg an der Stelle.
Wenn wir dieses Psyche-Thema besprechen, dann springen wir gerade so ein bisschen zwischen zwei Themen. Einerseits haben wir das Thema Leistung, sprechen über Prävention, Schadensvermeidung etc. Und auf der anderen Seite sprechen wir aber über die Antragstellung, wie werden wir aufgenommen. Das würde ich gerne, bevor wir neue Wortmeldungen haben, kurz mal trennen, die zwei Themen, weil ich finde, da müssen wir uns nochmal konkreter drüber unterhalten. Das eine ist, wie können wir weiterentwickeln innerhalb des Produktes? Da können wir uns bestimmt gleich über Zusatzservices mal unterhalten. Das fände ich ein wichtiges Thema. Das würde ich dann dem Justus gerne noch überlassen. Ich würde gerne nochmal bei der Antragsstellung bleiben, weil da kam im Vorfeld vom Stefan Kaiber das Thema Kollektivlösungen nochmal mit in unsere Fragerunde, weil in den Kollektivlösungen die Antragstellung anders ist, vereinfachter ist. Wir hatten gestern Abend auch eine Diskussionsrunde zu diesem Thema betriebliche Versorgungskonzepte. Wir waren uns in der großen Runde eigentlich alle einig, dass wir ein Riesenpotenzial haben, auf der betrieblichen Seite dieses Thema besser zu heben, die Marktdurchdringung zu heben, aber wir haben wenig, die das Ganze leisten können. Marcel, ihr habt einen ganz großen Schwerpunkt für das Thema, ihr habt jetzt schon seit Monaten das Thema BAV bei euch auf der Vermarktungssituation. Wie sieht es aus Sicht der Allianz aus, dieses Thema?
Also das ist ja im Prinzip ein Schwerpunktthema bei uns seit Jahren schon und bin ja persönlich auch ein ganz großer Verfechter von kollektiven Lösungen und zwei Aspekte würde ich da mal ins Spiel bringen. Das eine ist ein möglicherweise versöhnendes Argument zwischen Grundfähigkeit und BU, weil das spielt in der kollektiven BAV, also in der kollektiven Vorsorge, glaube ich, auch nochmal eine Rolle, weil in der Vergangenheit waren die Biometrielösungen in der Vergangenheit eher so gestaltet, dass man Arbeitgeberfinanzierung mal außen vor genommen, auch bei Entgeltumwandlungsmodellen immer, sagen wir mal, eine einheitliche Berufsgruppe gemacht hat, also am Ende einen Einheitspreis gebaut hat für ein gesamtes Kollektiv. Hat sich nicht so richtig durchgesetzt, weil das zwei Effekte hat. Erstens, die kaufmännischen Mitarbeiter können sich immer noch am Markt günstiger versichern und für die gewerblichen ist immer noch zu teuer. Das heißt, tendenziell gehen auch die Firmenlösungen eher dahin, individuelle Berufsgruppeneinteilung zu machen. Und das bedeutet bei dem Preisgefüge, was wir vorhin diskutiert haben, dass wenn wir das so machen mit einer individuellen Berufsgruppeneinteilung, auch in der betrieblichen Vorsorge, dass wir dann möglicherweise ein Klientel, nämlich die Gewerblichen, quasi ökonomisch von der Lösung ausschließen. Die leisten sich das nicht, machen das nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee, Grundfähigkeit und Berufsunfähigkeitsabsicherung parallel im Betrieb auch anzubieten, ohne irgendjemanden für eine Lösung auszuschließen. Und gestern fand ich die Diskussion total spannend, weil ich gelernt habe, dass hier ganz, ganz viele BU-Experten im Raum sitzen, die aber vielleicht nicht so den richtigen Zugang haben zu den Firmen. Und da muss man sich, glaube ich, nochmal die Historie der betrieblichen Altersversorgung vergewärtigen. BAV ist ja mal gestartet worden, so irgendwann 1889 rum, als Bismarck die gesetzliche Rente eingeführt hat. Und damals war es so, dass Altersrente gewährt wurde mit dem Alter 65. Ein 30-Jähriger damals hatte eine Lebenserwartung von 47, 50 sowas. Also Altersrente war nie ein Thema. Kern der betrieblichen Altersversorgung war immer Biometrieabsicherung. Also Erwerbsminderung, Invalidität und Tod. Und ich glaube, wir tun gut daran, dieses Thema auch in die Betriebe wieder zurückzuführen. Genau mit den Vorteilen, keine individuelle Gesundheitsprüfung, kollektives Underwriting, durchaus auch Pricing-Vorteile, weil natürlich ist ein Unterschied für einen Versicherer macht, versichere ich ein gesamtes Kollektiv oder muss ich sozusagen einzeln jeden Mitarbeiter sozusagen beatmen und beraten. Und auch vor dem Benefit-Aspekt, den wir gestern Abend diskutiert haben, ist es eine gute Möglichkeit, dass ein Arbeitgeber auch nochmal seine Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeitern dort zum Ausdruck bringt. Und vielleicht ist ja eine gute Idee, die BAV-Berater, die vielleicht seit 2001 Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung vor allen Dingen Altersrente beraten haben. Da sind ganz, ganz viele da draußen unterwegs, die aber ehrlicherweise wenig BU-Know-how haben. Es gibt ganz, ganz viele BAV-Spezialisten, die haben kaum Biometrie-Know-how. Hier sind ganz viele Leute im Raum, die haben ein geiles Biometrie-Know-how, haben aber keinen Zugang zu den Firmen. Also die beiden mal zusammenzubringen, da sind vielleicht auch wir hier auf der Versichererseite diejenigen, die da helfen können. Also sprecht mal eure Maklerbetreuer an, wenn ihr da Bock drauf habt aufs Kollektivgeschäft. Ob es nicht jemanden gibt, der guten Zugang zu Firmen hat, aber sich an das Biometrie-Thema nicht so richtig rantraut. Weil ich glaube, aus der Kombination kann man echt was machen.
Wer sitzt noch auf das Thema Kollektive?
Ich kann vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Also vielleicht? Wir haben, wie viele vielleicht wissen, ein verdammt gutes BAV-Produkt und sind da auch gut unterwegs im BAV-Bereich. Und da kommen dann auch immer wieder die Anfragen hin zu kollektiven Absicherungen im BU-Bereich bis hin zur Grundfähigkeit. Wenn man sich das dann mal anschaut, in der Realität kommt man schon automatisch auf die Hürden dann, die jetzt eben gerade schon angesprochen wurden. Man muss dann schon dann immer wieder doch relativ individuell prüfen. Also es ist nicht so die Lösung, dass man dann auf jeden Fall dann auch alles Mögliche da versichern kann, was vielleicht im Individualgeschäft problematisch ist. Das wird da auch nicht so richtig funktionieren. Wo es allerdings gut funktioniert, also wir sind interessanterweise Marktführer im Disability-Bereich in Kanada, das Disability ist so ähnlich wie BU, wenn man sich die Produkte anguckt, die sind nicht groß unterschiedlich. Im Wesentlichen geht es da auch um Arbeitskraft, kann man seinen Beruf noch ausüben und die Definitionen sind witzigerweise fast identisch. Da hat man allerdings von der Politik ein anderes Vorgehen. Da ist mehr so ein Opt-out-Verfahren. Also da ist es gang und gäbe, dass die Leute es einfach angeboten bekommen vom Arbeitgeber. Und da krankt es eben dran bei uns hier in Deutschland. Und dann geht es leider so ein bisschen in die Richtung, da hat man es oft mit problematischen, also unsere Erfahrung jedenfalls, mit problematischen Kollektiven zu tun. Und dann muss man dann weiter nachbohren und dann wird es wieder komplexer. Also so richtig perfekt läuft es noch nicht. Also, aber wir würden da gerne auf jeden Fall wachsen, auch in diese Richtung rein dann, also auch mehr Kollektivgeschäft, so ähnlich auch eine Scheibe dann abschneiden, dann aus dem Kanada-Geschäft, aus den Erfahrungen, die wir da haben. Aber wie gesagt, im Moment durch dieses politisch vorgegebene, wie aktuell Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge gemacht wird hier in Deutschland, gibt es so ein paar Hindernisse dann. Mhm.
Wobei das Thema Opting Out ja Teil des Rentenpaket 2 ist, was jetzt hoffentlich dann irgendwann mal kommt. Weil heute Opting Out ja unter dem Vorbehalt Tarifvertrag steht. Und das soll ja wohl, wenn man dem Ganzen Glauben schenken darf, aufgelöst werden, was durchaus nochmal ein Boost für die betriebliche Vorsorge sein kann, wenn ich quasi die Entscheidung umdrehe. Jeder, der sich nicht meldet, macht halt mit.
Vielleicht ein ganz kurzer Kommentar noch. das betriebliche Berufsunfähigkeitsprodukt kann natürlich wunderbar auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement verbunden werden, wo wir dann wieder zu den Services kommen. Also ich glaube, diese Kombi, das ist auch wirklich etwas, was den Arbeitgeber interessieren muss. Krankenstände sind sehr hoch. Also in dem Moment diese Kombi, finde ich, ist extrem schlagkräftig. Wir haben da auch noch einen Weg, in dem wir uns entwickeln müssen, aber das, glaube ich, ist die Zukunft, ja.
Ich würde auch noch ganz kurz das ergänzen wollen. Also wir sehen da schon auch wirklich Potenzial drin. Ich weiß nicht, Marcel, ob du es angesprochen hattest, als du den Zugang angesprochen hast, weil ich sehe schon uns als Versicherer da sehr in der Verantwortung, weil es einfach eine ganz andere Kompetenz braucht. Die Ansprache ist eine ganz andere. Mein Kunde ist da eigentlich der Arbeitgeber. Ich muss andere Vorteile verdeutlichen. Ich muss die Rechtslage ganz anders kennen. Und dieses Wissen auch an die Hand zu geben, da liegt die Verantwortung vielleicht schon so ein bisschen bei uns als Versicherer, dass wir da Konzepte entwickeln, wie wir unsere Geschäftspartner, die da Bedarf haben, also die ohnehin können, ist es kein Thema, was wir da an die Hand geben können. Also sei es Schulungsprogramme, sei es Incentivierungen, sei es Kooperationen mit Ausbildungsmöglichkeiten, also Zusatzausbildungsmöglichkeiten. Ich denke, das haben wir als Unternehmen auch in der Hand, da ein bisschen Turbo reinzukriegen.
Das war gestern noch so eine Erkenntnis, ne? In unserer abendlichen Diskussion. Wir hatten, schlagt mich, 35 Leute waren wir ungefähr im Raum. Ich glaube, wir haben 3 Hände oder 4 Hände gehabt, die gesagt haben, sie arbeiten zum Beispiel über Benefits mit betriebliche Krankenversicherung, um damit in die Unternehmen zu kommen, wo dann der Weg natürlich kurz ist zu dem Thema betrieblicher Einkommensschutz. Also dieser Gap zwischen wenige, die sich das trauen, die diese Gespräche führen, zu dem großen Marktpotenzial, den Gap müssen wir schließen. Da, glaube ich, können wir nochmal eine separate Diskussion über diese Thematik führen. Wie können wir das gemeinsam lösen? Justus.
Ja, ich glaube, das passt ja ganz gut zum Thema, was wir eben schon mal so ein bisschen hatten. Das sind ja im Endeffekt, geht es da ja darum, diese Services, diese Mehrwertleistungen außerhalb der klassischen BU-Rente, die ich dann am Ende irgendwie zahle, dann damit nach vorne zu bringen. Und Katja, du hast es eben ja auch gut erwähnt, so diese breiten Leistungen, okay, BGM ist dann natürlich die Frage. Da muss ich natürlich dann auch eher mit dem Arbeitgeber über Fehlzeiten etc. eher kommen und argumentieren, was ihm das dann auch bringt. Nicht nur die reine Sozialversicherungsbeitragsersparnis. Aber du hast ja eben, finde ich, ganz spannenden Aspekt genannt, den wir auch so aus unseren Studien kennen mit diesem Thema. Jeder weiß, er sollte weniger Fett essen und jeder weiß, er sollte seine 8.000 bis 10.000 Schritte tun, aber weiß halt so allgemein, es macht's keiner, weil diese Spezifität fehlt. Du hast schon richtig gesagt, man muss da in spezifische Services reinkommen. Habt ihr da irgendwelche Überlegungen oder Ansätze, die ihr diskutiert? Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht jedem Versicherten der Nürnberger so einen Ring zur Verfügung gestellt werden, aber...
Die werden vielleicht auch irgendwann günstiger. Ja. Aber also ich meine, das ist ja tatsächlich, das Kostenthema ist eins. Was wir aber sehen, ist, dass genau in dem Bereich die Kosten rasant fallen. Ja. Also es gibt, ob es jetzt Speichelproben sind, die noch 100 Euro gekostet haben vor einem halben Jahr und vor einem Vierteljahr dann schon 50. Also es ist wirklich der medizinische Fortschritt und der technologische Fortschritt, die sind hier vorteilhaft, weil die wirklich die Kosten senken. Das heißt, ich bin, und ich meine, als Unternehmen haben wir uns ja wirklich auf die Fahne geschrieben, auch zukünftig Präventionsversicherer zu sein, also mehr zu liefern als nur das Versicherungsprodukt. Der Kunde ist von Tag 1, muss der sich gut behandelt fühlen, und da möchten wir auch ansetzen und ihm Services an die Hand geben, gerade Prävention, Vorsorge, diese Themen anzugehen. Wir alle wissen, unser Gesundheitssystem, ich meine, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, ja. Unser Gesundheitssystem wird unter den Kosten, die wir zukünftig haben, zusammenbrechen. In 2040 sagt man, dass ca. 80% mehr Kosten auf das Gesundheitssystem reinfallen. Das wird nicht mehr zahlbar sein. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Hälfte aller Schlaganfälle und Herzinfarkte verhindert werden kann, relativ easy, indem man sich bewegt, indem man was tut. Und diese Kombi ist für mich ein ganz klarer Trend, den wir sehen in Zukunft. Es muss viel, viel mehr im Thema Prävention passieren. Und da setzen wir an, und die Idee ist schon, dass wir tatsächlich viel, viel mehr in die individuelle Prävention gehen. Wir werden uns Services, Dienstleister suchen, die von den Kosten her zahlbar sind, ja, und das dann den Kunden anbieten, damit die sehr genau wissen, wo sind meine persönlichen Gesundheitsfaktoren, meine Risikofaktoren, um dann da anzusetzen. Ist aber auch wieder ein Thema, was wir entwickeln. Letztendlich ist es aber, finde ich, schon auch eine gesellschaftliche Aufgabe, ja.
Ich würde mal eine kleine Gegenrede versuchen oder vielleicht auch mal eine Frage stellen, weil wenn wir in Prävention investieren, dann muss sich das natürlich irgendwie ökonomisch auch lohnen.
Das macht Sinn.
Also Geld bringen wir zur Party halt nicht mit. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung so. Und da stellt sich halt schon die Frage, wenn ich jetzt einen reinen Lebensversicherer nehme, inwieweit hilft Prävention tatsächlich bei der Vermeidung von Leistungsfällen? Und wo ist da sozusagen die unmittelbare Kausalität? Wir haben das auch ein paar Mal ausprobiert. Vertrieblich hat das nicht so richtig gefunkt, weil offenbar Präventionsleistungen nicht wirklich irgendwie als Mehrwert für eine Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsabsicherung angesehen werden. Beim Krankenversicherer ist das anders. Da ist halt jede Rechnung Leistungsfall, ne? Da hilft mir jede Rechnung, die nicht eingereicht wird, präventiv natürlich durchaus viel, viel mehr. Also ich frage mich, gelingt uns das bei Produkten von einem Einkommensschutz tatsächlich Prävention irgendwie als Mittel zu nutzen, dass es a. vertrieblich hilft, b. aber auch am Ende irgendwie ökonomisch hilft und die Leistungsquoten senkt?
Absolut. Also man wird als Lebensversicherer oder überhaupt als Versicherer, wir sehen da tatsächlich Kranken und Leben nicht zwingend als zwei völlig unterschiedliche Sparten, sondern die eine kann von der anderen lernen. Es ist tatsächlich so, natürlich muss ein Business Case dahinter stecken. Ja? Und der Business Case ist in der Leben natürlich schwieriger zu sehen als in der Kranken, wo man direkt den Einfluss sieht von Präventionsleistungen. Aber man kann ja, sagen wir mal, die Erfahrung, die man in der Kranken sammelt, auch auf die Leben übertragen. Da ist natürlich das Spiel ein bisschen langfristiger, da muss man vorsichtiger sein, aber ich denke, da können wir in Personen gesamtdenken und voneinander lernen.
Also Krankheit passt ganz gut vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, das haben wir auch schon gesagt, ich glaube Sandra, du hattest es mal gerade gesagt, so, ich sag mal, mittelalte Frauen haben auffällige Schadenquoten, das sehen wir auch in unseren Rückversicherungsbeständen. Leider muss ich für unsere Spezies sagen, sind die tatsächlich auffällig schadenträchtig, oder tatsächlich auch bei jüngeren Leuten sind die Schadenquoten auch in der neuen DAV-Tafel nach oben gegangen. Vielleicht mal eine Frage an Herrn Wanke, an die Swiss Life. Wie geht denn die Swiss Life mit diesem Thema um? Man will ja eigentlich junge Zielgruppen haben, gleichzeitig sehe ich steigende BU-Wahrscheinlichkeiten. Eigentlich müssten die Produkte teurer werden. Wie gehen Sie mit diesem Zwiespalt um?
Also es ist in der Tat relativ schwierig, da die Gratwanderung zu machen. Also wir wissen, dass ganz junge Kunden aus den aktuellen Analysen, die uns vorliegen, eher kritisch sind. Also wir haben jetzt zwei Studien, die sagen, dass irgendwie das Eintrittsalter 31 ist das optimale Eintrittsalter. Und da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe des Vertrages irgendwann der Schaden eintritt, am geringsten. Dem muss man irgendwie gerecht werden, die Gratwanderung hinkriegen. Da arbeiten unsere Aktuare dran, das Pricing so auszutarieren, dass für alle das Produkt trotzdem profitabel wird oder bleibt. Und also keine einfache Aufgabe.
Ja, Michael?
Ich sehe das gar nicht als Problem, sondern als Herausforderung. Genau den Kunden doch, weil wir wollen ja im Sinne des Kunden agieren, den wirklich ganz früh schon abzuholen, mit 10 Jahren, mit 12 Jahren, mit 15 Jahren, eben wenn er gesund ist, dann sich den Gesundheitszustand zu sichern und dann wirklich in diese Produkte schon reinzugehen und nicht zu warten, weil das Schlimmste ist dann immer, ja, das Haus brennt schon und jetzt sollst du irgendwas tun. Also ich glaube, deswegen ich würde eher auch da wieder die positive Botschaft nach außen tragen wollen. Geht rechtzeitig raus und jetzt sehen wir halt, dass das halt Erfolgsversprechen ist. Wenn der Kunde noch gesund ist, wenn er wenig Vorerkrankungen hat, dann lohnt es sich aus meiner Sicht. Und deswegen gar nicht so dieses Negative aus meiner Sicht.
Sind die denn wirklich gesund? Da dürfen auch Sie gerne was zu sagen, Herr Becker. Sind die jungen Leute denn wirklich so gesund oder sieht man nicht auch, was ich so mitkriege, manchmal erschreckende Krankenakten auch bei echt jungen Leuten?
Also vielleicht erstmal so, weil es gut passt da. Also Michael hat gesagt, es ist ein Treiber, ne? Gesunde Menschen, dass die eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen. Katja, du sagtest, Präventionsmaßnahmen sind sinnvoll, ne? Und ich denke, es ist sinnvoll, das zusammenzubringen. Was meine ich damit? Wir haben das Thema Psyche als so ganz großen Punkt gehabt, heute und gestern. Und wir alle Versicherer haben gute Instrumente oder sind dabei, psychisch Kranke zu versichern im Bereich der Antragsprüfung. Und wir haben auch gute Instrumente, psychisch Kranke zu unterstützen in der Leistungsprüfung. Ne? Wir haben gestern gelernt, Reha-Maßnahmen helfen. Wir haben Reha-Unterstützung im Leistungsfall. Und ich denke, dass auch eine zentrale Frage ist, wie halten wir die Menschen gesund? Ja? Und wenn wir quasi erkennen, wenn wir Ereignisse erkennen, die zu psychischen Erkrankungen führen und das dann zusammenbringen mit Therapien, dann ist das eine Win-Win-Situation für uns alle.
Wobei, du hast mich ja direkt angesprochen, also ich sage, ich bin seit 21 Jahren in der Branche und das Thema mit Assistance, so nenne ich es jetzt mal der Oberbegriff, das treibt uns immer schon, also ich habe es immer schon, wir müssen uns eigentlich die Bedingungen schreiben und so, das ist echt ein schwieriges Thema und ich höre ja auch, es ist immer noch so, ja, wir müssen entwickeln, wir sind noch nicht so weit und ja, wir sehen natürlich auch die Kundinnen und Kunden, die schon schwerwiegende Erkrankungen haben, da muss man eine individuelle Risikovoranfrage, das Thema hatten wir ja vorhin auch schon, machen, aber klar, muss man das auch sich überlegen als Versicherer, viele Kunden haben irgendwelche Allergien, mein mittlerer Sohn hat auch eine Allergie, jetzt sage ich auch, jetzt eigentlich schon wieder zu spät für eine BU, aber ist genau diese Fragen stellen sich halt und ich denke, geht raus, macht's rechtzeitig, es lohnt sich.
Aber du hast ihn ja bestimmt schon frühzeitig abgesichert bei der Bahn.
Selbstverständlich, der Schuster hat immer noch die Besten.
Okay. Alternativ hätte ich für dich auch einen kleinen Tipp. Also wenn wir jetzt schon bei der Grundfähigkeit sind, wir machen die Grundfähigkeit ab dem dritten Lebensjahr und haben dann ein Wechselrecht in eine BU. Also nur so für deinen Sohn.
Das Thema
so.
Grundfähigkeit hatten wir doch schon zugemacht.
Wir haben sie ab 6 Monaten, wenn ich das nochmal kurz sagen darf. Tut mir leid.
Jetzt kommt das Unterbieten. Ja. Sandra, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte auf deine Frage antworten zum Gesundheitszustand der jungen Leute und auch der ganz Jungen. Also sie sind nicht so ganz gesund, wie man vielleicht denken möchte. Also wir monitoren das ja wirklich sehr, sehr genau. Und wir wissen jetzt noch nicht genau, ob es daran liegt, wenn wir die anderen auch so genau monitoren würden, ob die dann entsprechend hochschnellen würden, dass sich's wieder angleicht. Aber wir sehen schon, also wenn wir, also ihr wisst ja vielleicht, dass wir die unter 10-Jährigen ins Testarztberichtsverfahren mit einer relativ hohen Quote gehen lassen, um einfach Erkenntnisse zu bekommen. Und da sehen wir schon wirklich knapp in der Hälfte der Fälle einfach Dinge, die man irgendwie beachten muss. Und was natürlich ist in dieser jungen Zielgruppe, da sind wir in der Vergabe der Voten etwas strenger, gerade was Allergien, Asthma und so weiter anbelangt. Da vergeben wir schneller eine Klausel, die aber wieder herausgenommen werden kann, dann wenn die Berufswahl durchgezogen wurde.
Ja, danke. Herr Lerch, er hat schon die ganze Zeit das Mikrofon.
Ganz kurz noch, also nur eine Anmerkung, gerade zu Prävention und so, weil wir das diskutiert haben. Es muss natürlich passen, also was bringt das, was kostet das und was hilft das dem Kunden und dem Versicherer am Ende? Wir haben uns auch Gedanken gemacht dazu und wir haben ja dieses Dread Disease-Produkt, das ich auch schon erwähnt habe, und da haben wir... Das könnte uns ja wurscht sein, was der Kunde mit seinem Geld macht. Also wenn er die Diagnose hat, dann bekommt er das Geld und dann ist auch gut. Aber das war uns auch nicht genug. Also wir wollten uns dann schon als Kümmerer dann positionieren, das mit dem Kunden zeigen. Wir helfen ihnen auch in so schweren Situationen. Also gerade die Diagnosen, mit denen wir es da zu tun haben, die sind wirklich übel. Also das heißt ja auch schreckliche Krankheit, das Produkt. Und Dread Disease ist dann direkte Übersetzung. Und da haben wir dann mit den Maltesern zusammen eine Kooperation. Da kann sich der Kunde in solchen Diagnosefällen eine Zweitmeinung einholen, um den besten Arzt zu suchen, die beste Behandlung. Also das Geld dafür hat er ja dann. Aber dann setzt sich der Versicherer dafür ein, dass es auch noch am effizientesten eingesetzt wird, bekommt, was er da erhalten hat. Also auch da so ein Signal, dass es uns eben nicht wurscht ist, was der Kunde damit macht. Wir helfen ihm dann auch in verschiedenen Lebenslagen. Aber es muss eben passen. Also Prävention einfach so ohne Sinn und Zweck, das macht keinen Sinn. Da machen auch andere Versicherer eher... Krankenversicherer das besser als Lebensversicherer.
Vielleicht auch darauf aufbauen. Ich glaube, wir sollten auch als Branche versuchen, uns nicht die Zeit damit zu verbringen, den 15. neuen Bedingungswettbewerb anzuzetteln. Jeder stürzt sich auf das Thema, jetzt Verzicht auf konkrete Verweisungen fällt. Also es ist wirklich, ich glaube, wir sollten nicht nur dieses Feld bespielen. Es gibt eine Leistungsphase und es gibt eine Anwartschaftsphase und wir sollten als Branche viel dafür tun, unseren Kunden auch als positive Partner zu begegnen und uns nicht quasi nur auf ein Thema Bedingungswettbewerb konzentrieren. Deswegen finde ich das schon wichtig. Ja.
Ich wollte noch ganz kurz nur einen Satz den Gedanken einbringen, weil du eben gemeint hast, diese individuelle Prävention. Ergänzend vielleicht auch der Gedanke, vielleicht die Prävention entlang der Zielgruppen zu stricken, dass man sagt, ich habe die Zielgruppe hier, die hat einen besonderen Bedarf, die ist einem besonderen Risiko ausgesetzt, dass man hier gezielt was anbietet, dass eben der Schadensfall vielleicht nicht eintritt oder dass die länger gesünder bleiben oder eben auch in der jungen Zielgruppe, dass man, es geht ja hin zur lebensbegleitenden Prävention oder zu den Services, dass man entlang einer Altersstrecke einfach je nachdem, was das Kind in der jeweiligen Lebenslage braucht, vielleicht, dass man sowas kreiert, also ein bisschen in den größeren Kategorien, aber nicht zu breit.
Ich glaube, die Chance bei diesem Thema liegt da drin, Marcel, du hast das gut angesprochen. Wir können da von der Krankenversicherung einerseits lernen, das ist ein Einkommensschutzprodukt, aber wir müssen ja auch sagen, wir machen einen riesen Aufriss für die Antragstellung, versuchen den Kunden abzusichern und dann kriegt er einmal im Jahr vielleicht einen Dynamiknachtrag und ansonsten hört er gar nichts. Und dann wollen wir aber in Zukunft, dass wenn ein Leistungsfall kommt, dass der sich automatisch vor den Rechner sitzt, irgendwas online eingibt und seinen Schadensfall ganz motiviert mit uns bearbeitet. Also die Chance in diesem Präventionsthema oder überhaupt in Services liegt ja darin, dass wir positiv besetzt auf den Kunden zukommen und können ganz anders mit ihm sprechen über dieses wesentliche Produkt. In Anbetracht der Zeit würde ich aber gerne jetzt unsere Fragen zurückstellen und mal fragen, gibt es denn aus dem Publikum noch eine Frage, die wir mit einbauen wollen? Hat denn jemand ein Thema, was er unbedingt loswerden will? Ja. Sonja, bitte.
Ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, diese Frage zu stellen. Aufgrund der Legalisierung von Cannabis, was meint ihr denn, wie sich das auf eure Anträge und auf eure Annahmepolitik auswirkt?
Also ich greife direkt mal zum Mikro, weil wir uns mit dem Thema schon vor längerem beschäftigt haben, als die Diskussion erstmals losgegangen ist und so richtig geglaubt haben wir nicht, dass es kommt. Irgendwie war es ja auch völlig unklar, ob da Lauterbach sich durchsetzt und es gab ja auch in seiner Fraktion irgendwelche Verwerfungen. Umso überraschender war es jetzt, dass zum 1.4. die Legalisierung durchgedrückt wurde. Am Ende ist es so, dass das jetzt erstmal an der risikopolitischen Bedeutung nichts verändert. Also Cannabis ist gerade für junge Gehirne, die im Entstehungsprozess sind, die im Wachstumsprozess sind, einfach gefährlich. Und es gibt da genug Studien, die belegen, dass es zu Schizophrenien führt und andere psychische Erkrankungen zur Folge haben kann. Von daher müssen wir das Ganze immer noch kritisch betrachten. Und ich rede auch ganz offen über unsere Annahmerichtlinie. Wenn jemand aktuell Cannabis konsumiert, dann ist der bei uns auch nicht versicherbar. Ja. Aktuell ja, also das Gehirn befindet sich zeitlebens in irgendwelchen strukturellen Veränderungen und von daher, es wird zwar langsamer, aber der konsequente Genuss, der führt dazu, dass wir es nicht versichern. Wenn wir es in der Anamnese haben, dann ist es völlig unkritisch, aber das ist die aktuelle Herangehensweise, wie sich das Ganze dann verändert und inwieweit wir wirklich damit konfrontiert werden, wie häufig wir das in den Anträgen sehen werden, das wird sich zeigen.
Max, ist eine Ergänzung?
Ich würde ja jetzt gerne sagen, Sonja, kannst du alles zu uns bringen, aber dann werde ich gesteinigt. Nur weil es eine politische Entscheidung gibt, heißt das nicht, dass es an der Risikoeinstufung was ändert. Das siehst du ja schon im Bereich Rauchen. Ist ja genau das Gleiche. Rauchen ist ja auch zugelassen, kannst du ja trotzdem, führt aber zu einer unterschiedlichen Risikoeinschätzung. Und so ist das auch mit dem Cannabis-Gebrauch.
Ich finde, es ist ein wunderbares Statement für das Thema Kollektiv. Für was ist eine Versicherung da? Wo müssen wir das Kollektiv auch schützen? Ich glaube, das ist ein guter Beweis, wo wir das unterstreichen können. Ich darf an dieser Stelle mich bedanken für eine spannende Runde, für viele Insights, für einen tollen Austausch. Großen Applaus an unsere 10 Gesellschaftsvertreter für den tollen Austausch. Vielen Dank.
Das war die Podiumsdiskussion vom BiomaxCon 2024. Und damit du auch weiterhin alles von Biomax TV aufs Ohr bekommst, abonniere doch direkt diesen Podcast. Und da du ja eh schon das Handy in der Hand hältst und online bist, geh auch gerne mal auf biomax.tv und lese, höre oder schaue die anderen spannenden Inhalte an. Übrigens, Biomax TV ist eine Kooperation zwischen Pfefferminzia und dem Biomax Biometrie Expertenservice.